Der Predigttext für den heutigen Morgen, der steht im Hebräerbrief, Hebräer 9, 26b bis 28. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Karfreitag, wir haben das schon festgestellt, ist nicht so der Tag, an dem man traditionsgemäß in Jubel ausbricht. Und doch ist es der entscheidende Tag in der Weltgeschichte. Jesus ist, wie er selbst gesagt hat, ans Kreuz gegangen und erschien, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Viele Menschen in diesem Land, insbesondere heute, würden sagen, dass es eines der größten Justizirrtümer der Welt ist. Dieser Wanderprediger aus Israel mit seiner tollen humanistischen Lehre, dass wir alle Menschen lieben sollen, da hat doch niemand was zuleide getan. Könnte nicht mehr daneben liegen als mit dieser Beurteilung. Oder wie Christel heute Morgen erzählte, dass irgendein Pastor im Gemeindebrief schreibt, Gott würde sowas Schlimmes wie die Kreuzigung Jesu gar nicht zulassen, das läge gar nicht in seinem Wesen. Nichts liegt weiter von der Wahrheit entfernt als das, wenn wir den Hebräerbrief lesen. Ich frage mich, ob diese Leute ihre Bibel lesen oder ernst nehmen. Am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Man kann sehen, Jesus ist dafür gekommen, um zu sterben. Schon in der Vergangenheit, wenn man so ein bisschen zurückblickt auf sein Leben, dann kann man sehen, er ließ sich nicht von den Leuten, die schon längst vorhatten, ihn zu ergreifen, weil er das nicht wollte. Ihr kennt die Situation, als er in seiner Heimatstadt in der Synagoge predigt und sagt, so, das ist vor euren Augen heute geschehen, dass sie alle ziemlich aufgebracht sind über ihn. Und sie treiben ihn raus und möchten ihn vom Abhang runterstoßen. Er aber ging mitten durch sie hindurch. Sie konnten ihm nichts tun, weil seine Zeit nicht da war. Und selbst im Garten Gethsemane, als man die Soldaten vom Hohen Rat mit Judas kommen sieht, um ihn zu verhaften, er wehrt sich nicht, obwohl er seinen Vater sogleich um mehrere Legionen Engel bitten könnte. Aber er macht es nicht, weil sonst das, wozu er gesandt wurde, nicht geschehen kann. Er hätte die Macht gehabt und Gott hätte ihm mehr als 12 Legionen Engel geschickt und dann wäre es aus gewesen mit den Soldaten vom Hohen Rat und dann wäre Jesus nicht gekreuzigt worden, dann hätte er gelebt. Aber das Ziel seines Kommens wäre völlig verfehlt. Jesus ist freiwillig mit seinen Häschern mitgegangen, damit er seine Mission, wegen der er gekommen ist, erfüllen konnte. Denn er wurde vom Vater gesandt, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben, also sie von uns zu nehmen. Und jeder weiß, das, was Gott hindert, zu uns Menschen ranzukommen. Und was uns von ihm trennt, jeder von uns weiß das, ist die Sünde. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit denen, die in Sünde leben, weil er ein heiliger Gott ist. Und er verabscheut die Sünde absolut. Und Jesus ist gekommen, um dieses Problem ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Er kam, um zu sterben und nicht, um uns vorzuleben, wie ein Mensch eigentlich sein soll. Das hat er getan. Und es gibt wunderbare Begebenheiten aus seinem Leben. Wir wissen, über die Bergpredigt. Wir wissen, dass er uns vor Augen malt, so sollt ihr leben. Und dass er auch durch sein Leben ein Vorbild gegeben hat, natürlich, das wissen wir. Aber das sind Nebenwirkungen seines Kommens, sag ich mal so krass. Alles spitzt sich auf dieses Kreuz zu. Sein ganzes Leben hat dieses Ziel. Man braucht nur mal die Evangelien zu lesen und stellt fest, dass die letzten Kapitel, wo es um die Kreuzigung, sein Sterben und die Auferstehung geht, im Vergleich zu den anderen 30 Jahren und circa 30 Jahren seines Lebens einen weitaus größeren Teil einnehmen in den Evangelien als die anderen Geschichten davor. Und deswegen ist er nicht ein Vorbild in dem Sinne, dass wir ihm nacheifern sollen. Dafür ist er nicht gekommen. Natürlich sollen wir ihm nacheifern, aber dafür ist er nicht hauptsächlich gekommen. Er kam, um das zu tun, was wir nie tun könnten. Er nahm unsere Schuld auf sich und hat sie für uns getragen. Hinter diesem Vers, dass er gekommen ist, um die Sünde ein für alle Mal aufzuheben, da steckt im Grunde eine riesige Tragödie, die zeigt, wie sehr schlimm es um uns Menschen eigentlich steht. Wenn du liest, wie Jesus von den Soldaten gegeißelt und hinterher verspottet wird, dann ist das schlimm. Aber die Evangelien halten sich in der Detailbeschreibung seines Leidens bemerkenswert zurück und das ist auch gut so. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Passion Christi mal gesehen hat. Dann wisst ihr, was eine römische Peitsche ausrichten kann, in der Knochen, Splitter und Steine eingeflochten waren. Das war nicht der Jesus, den wir halbwegs unversehrt am Kreuz hängen, sondern eigentlich hätte er schon nach dieser Geißelung, muss man sich fragen, wie er es dann überhaupt noch geschafft hat, nach Golgatha zu kommen. Wenn man das sich vor Augen führt, wie er gegeißelt und verspottet wird, und wenn man sich diese einmal nur vor Augen führt, diesen blutig geschlagenen Rücken und die Schmerzen, die er da schon gelitten hat, bevor er noch am Kreuz hing, dann kannst du dir klar machen, das war nötig und das hat er für dich getan. Weil du nicht in der Lage bist, weil ich nicht in der Lage bin und war und auch nie sein werde, mich selber vor Gott zu entschulden. Und er hat meine Schuld genommen. Und gebeugt unter der Last deiner Schuld, meiner Schuld, ist er voller Schmerzen und schwach und mehr dem Zusammenbruch nah als irgendwas anderem durch die Gassen von Jerusalem getrieben wurden. Heute würde man jemand, der so schwer verletzt ist, auf die Intensivstation bringen. Aber Jesus haben sie getrieben mit der Last eines schweren Holzkreuzes, das er zum Richtplatz schleppen musste, bis er zusammenbrach und man das Kreuz Simon von Kyrene aufgebürdet hat, weil er es nicht mehr tragen konnte. Und völlig ausgelaugt von dieser Qual der Geißelung und dem Weg nach Golgatha trägt er unsere Schuld diesen kahlen Hügel hinauf. Und wird von den römischen Soldaten ans Kreuz genagelt. Und dort hängt er, der keine Sünde kannte, beladen mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Und das, ihr Lieben, war wohl die größte Qual. Nicht die körperlichen Qualen, auch wenn die unvorstellbar schlimm sind. Schmerzhafter als die Geißelung, schmerzhafter als die Nägel, die er durch Hände und Füße bekommen hat und das qualvolle Hängen am Kreuz, war für ihn die Last der Sünde auf sich zu spüren. Er kannte das nicht. Er ist ohne Schuld gewesen. Und dadurch, dass er unsere Schuld aufgebürdet bekommen hat, ist genau das passiert, was uns passiert ist, was wir kennen. Wir waren unter der Macht der Sünde getrennt von Gott. Und nun stellt euch das nur, das können wir gar nicht ermessen. Jemand, der immer mit Gott in Gemeinschaft war, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der dreieinige Gott, der Sohn, der Vater, der Heilige Geist, der Sohn kommt auf die Erde und erlebt das erste Mal das Getrenntsein von seinem Vater. Denn Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben und Jesus würde für uns zur Sünde gemacht. Darum ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er spürt, Gott hat sich abgewandt. Er zitiert den 22. Psalm damit. Und auch das muss ich sagen, manche Leute interpretieren diesen Ausruf als das endgültige Scheitern von Jesus. Aber wenn man den Psalm 22 liest, dann ist klar, ja, er spürt die Gottesferne. Ja, er nimmt das wahr, dass er getrennt ist von seinem Vater. Aber wenn man den Psalm zu Ende liest, dann sieht man auch, dass er am Ende Vertrauen zu Gott ausdrückt und dass Gott ihn wiederherstellen wird. Jesus wusste genau, was er gesagt hat, als er diesen Psalm zitierte. Wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Jesus kam, wie schon im ersten Vers betrachtet, um die Sünden vieler wegzunehmen. Interessant und gleichzeitig bedauerlich ist, dass hier eben nicht steht, dass er sozusagen im Voraus die Sünden von allen Menschen getragen hat, sondern die Sünden vieler. Wir müssen dieser bedauerlichen Tatsache ins Auge sehen, dass eben nicht die gesamte Menschheit mit Gott versöhnt sein wird, sondern die, die an ihn glauben. Die, die an ihn glauben. Und das müssen wir uns klar machen. Wir haben das Glück, errettet zu sein. Und Jesus ist für uns und unsere Sünden gestorben und das war auch bitter nötig. Wir lesen im Vers vorher, dass wir nur ein Leben haben. Und am Ende des Lebens erwartet uns das Gericht. Was bedeutet das für Menschen? Wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen für unser Leben. Gott wird fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Er wird die Menschen fragen, warum hast du diese und jene Dinge getan? Er wird uns mit unserem Fehlverhalten konfrontieren, wird wegen unserer Sünden fragen. Jeder Mensch wird am Ende des Lebens vor Gott stehen und sich verantworten für sein Leben. Aber für uns, die wir darauf vertrauen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, gilt, was in Römer 8, Vers 1 steht. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die Christus. Jesus ist einmal geopfert worden, um die Sünden vieler wegzunehmen, also auch unsere. Und damit stehen wir, die wir hier heute Morgen sind, die wir zu Jesus gehören. Wir stehen rein und heilig und gerecht vor Gott. Und wenn Gott uns nach unserem Leben fragt und was wir aus unserem Leben gemacht haben, können wir sagen, ich glaube an Jesus und dein Sohn ist für mich gestorben. Und damit ist alles gesagt und wir sind freigesprochen. Das Gericht hat für uns, die wir zu Jesus gehören, seinen Schrecken verloren. Wir können sagen, oder Gott sagt über uns, die wir an ihn glauben, in Hebräer 10, Vers 17, ich werde nie wieder an ihr Unrecht und an ihre Sünden denken. Nie wieder. Von dem Moment an, wo wir zu Jesus gehören, weil er uns durch Jesus sieht, in Jesus sieht, weil er in uns Jesus sieht. Für die, die ohne Christus sterben, gilt, was in Hebräer 10, Vers 31 steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Furchtbar, weil sie sich mit Gott nicht versöhnt haben. Obwohl Christus am Kreuz gestorben ist und damit Vergebung der Sünden und Versöhnung mit Gott möglich geworden ist, Und ihr Lieben, ich möchte, dass ihr euch einmal für einen Moment das Schicksal derjenigen vor Augen malt, die Gott unversöhnt gegenüberstehen, was sie erwarten wird, wenn sie dem heiligen, allmächtigen Gott gegenüberstehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur am Ansatz. Ihr steht eurem größten Feind gegenüber, denn ihr wart sein Feind. Zumindest gilt das für die, die ohne Christus sterben. Ihr steht ihm gegenüber und er sagt, ihr habt nicht geglaubt an meinen Sohn. Ich kann für euch nichts tun. Und das sollte uns anspornen, dass wir unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Umgebung, die Jesus nicht kennen, für die Ostern und Karfreitag ein schönes verlängertes Wochenende ist mit so ein bisschen Osterhasen und netten Schokoeiern und Verstecken und die das einfach genießen, dass heute frei ist, aber damit nichts verbinden. Das sollte uns anspornen, ihnen zu erzählen, was Karfreitag passiert ist, wofür Ostern da ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Er ist erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünden aufzuheben. Und es wäre schön und es wäre absolut wünschenswert und aus Gottes Sicht obernotwendig, dass er auch zu ihnen sagen kann, ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Und wir können unseren Teil dazu tun, dass diejenigen, die ohne Gott leben und ihn wirklich gar nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen und dass sie gerettet werden, damit der Karfreitag für sie auch nicht nur ein schöner Feiertag ist, sondern der Wendepunkt der Weltgeschichte. Vorher war die Menschheit unter der Sünde versklavt. Danach gab es die Möglichkeit, aus der Macht der Sünde rauszubrechen durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und das ist etwas, was wir uns, was ich mir auch hinter die Ohren schreiben muss. Was erwartet die, die ohne Jesus sterben? Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Zum zweiten Mal heißt es in dem letzten Vers, wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten zum Heil. Jesus kam einmal, um zu sterben. Da steckt auch die Wahrheit drin, sein Opfer ist genug. Es reicht, dass Jesus einmal für unsere Schuld gestorben ist und damit ist alles vollbracht. Alles. Alles erledigt. Wenn wir darauf vertrauen, dann müssen wir nicht auf Knien irgendwelche Bußgänge machen, dann müssen wir keine, wie es aus der Vergangenheit war, Selbstgeißelung vollführen oder irgendwie Buße tun in dem Sinne, dass wir uns eine Strafe selber auferlegen, damit wir unsere Bußbereitschaft zeigen, sondern wir können darauf vertrauen, Jesus hat alles getan und wenn wir Schuld haben, können wir zu ihm gehen, sagen, es tut mir leid und sagt, ich habe alles schon erledigt am Kreuz für dich. Einmal, um zu sterben. Und wenn Jesus wiederkommt und er wird wiederkommen, das sagt dieser Vers, dann kommt er nicht, um zu sterben, sondern um uns persönlich von Angesicht zu begegnen und uns zu sich zu holen. Er kommt zu denen, für die Karfreitag eben dieser besondere Tag ist, die glauben, dass Jesus dort ihre Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und dann kommt die endgültige Erlösung. Eine Welt, Jesus sagt selber, ich mache alles neu. Und das beinhaltet, das Mikro holpert so ein bisschen, das beinhaltet eine komplett neue Schöpfung, in der es keine Sünde, kein Schmerz, keine Krankheit und kein Leid mehr gibt. Das ist das ewige Ziel, von dem Golgatha eine wichtige Zwischenstation war. Die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde, wo wir mit Gott versöhnt in Ewigkeit leben werden und Gott lebt mitten unter uns. Dafür kommt Jesus wieder. Nicht mehr, um ans Kreuz zu gehen, sondern als siegreicher König, um diese Welt zu richten und uns in die Ewigkeit zu holen. Und das ist die Perspektive von Golgatha. Wir sind erlöst durch ihn und sein Tragen unserer Schuld am Kreuz. Und wir haben diese Perspektive, wenn Jesus wiederkommt. Und er wird wiederkommen. Denn im ersten Vers steht schon, dass Jesus am Ende der Zeit gekommen ist, um unsere Sünden zu tragen. Das heißt, wir wissen alle, mit dieser Welt geht es zu Ende. Wenn schon vor 2000 Jahren davon geredet wurde, dass wir das Ende der Zeit erreicht haben, dann sind wir dem, das ist eine Binsenweisheit, viel näher als damals. Jesus wird wiederkommen und wenn er kommt, dann, damit wir endgültig erlöst werden und dass wir in die Ewigkeit mit ihm gehen, in eine Welt, die wir uns nicht vorstellen können, aber die sowas von genial sein wird, dass es selbst die schönsten Vorstellungen dieser Welt nur ein Abklatsch dessen sind, was uns erwartet. Jesus wird mitten unter uns leben. Gott wird unser Licht sein. Und das ist die Perspektive, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und diese Botschaft, die müssen alle hören. Gerade die, die nicht mit ihm leben. Weil unversöhnt Gott gegenüberstehen, das ist schrecklich. Aber mit der Perspektive zu leben, wenn Jesus wiederkommt, dann bin ich dabei. In Ewigkeit, in seinem herrlichen Reich. Das ist genial. Und das sollen alle hören. Amen. Ich würde mir gerne die Freiheit nehmen, dass ihr euch so 2-3 Minuten Zeit nehmt, in der Stille wirklich Gott auf diese Predigt zu antworten. Ich schließe das dann mit dem Gebet ab.